Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft stiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Am 16. April 1960 starb mein Vater. Einen Tag vor Ostersonntag, zwei Tage vor dem 25. Geburtstag meiner Mutter. Ein Autounfall hatte unsere Familie brutal auseinandergerissen, ohne jede Vorwarnung. Mir selbst ist allerdings erst mit 35 im Rahmen einer Seelsorgeausbildung bewusst geworden, wie sehr mich der Tod meines Vaters verletzt hat und wie sehr ich darunter gelitten habe. Nein, ich habe keine Erinnerung an ihn, nur ein kleines Bild, da steht er und hält mich auf dem Arm. Und eine alte Tasse von ihm, eine große Milchtasse. Die hat schon etliche Macken, aber für mich ist sie wertvoll. Als sie beim Spülen zerbrochen ist, habe ich sie wieder zusammengeklebt. Sie wurde dadurch nicht schöner. Die Bruchstellen sind deutlich sichtbar und seitdem ist sie auch nicht mehr dicht. Ihr Materialwert ist praktisch null. Aber für mich bemisst sich der Wert dieser Tasse nicht an ihrem Aussehen oder an ihrer Funktionalität, sondern an meiner Sehnsucht nach meinem Vater. Das ist bei vielen Alltagsgegenständen, die wir täglich benutzen, völlig anders. Oft lohnt sich eine Reparatur gar nicht, weil eine Neuanschaffung viel billiger ist. Außerdem wartet schon längst das Nachfolgemodell darauf, dass wir es uns holen. Manche haben sogar ein eingebautes Verfallsdatum. Geplante Obsoleszenz nennt man das. Was wir kaufen, soll gar nicht ewig halten. Angesichts steigender Müllberge, Klimawandel und begrenzter Ressourcen ist das schon ziemlich krank. Zeigt aber, wie wir ticken und wie wir die Dinge und das Leben bewerten. Wir geben dem Neuen, dem Unverbrauchten, dem Schönen den Vorzug vor dem Alten, Benutzten, Zerbrochenen. Und vielleicht tun wir das im Glauben ja auch. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, haben wir eben aus der Offenbarung gehört. Das ist ein sehr hoffnungsvoller Satz. Am Ende wird alles neu, schön und gut. Der neue Himmel und die neue Erde haben nichts mehr zu tun mit diesem Himmel und mit dieser Erde. Das Alte hat ausgedient. Es wird abgelöst vom Neuen. Der Schöpfer des Himmels und der Erde begnügt sich nicht damit zu reparieren oder aufzuhübschen. Auch dafür gibt es heute einen Begriff, Upcycling nennt man das, wenn man aus alten Dingen etwas Höherwertiges gestaltet, bevor es im Müll landet. Dem alten Himmel und der alten Erde haftet etwas an, was sich offenbar nur mit einem radikalen Neuanfang lösen lässt. Alles Irdische ist nun mal gebrochen, gezeichnet von Leid und Schmerz, Krankheit, Verfall und Tod. Dabei wissen wir alle, dass das nicht so sein sollte. Gott sah an, was er gemacht hatte, heißt es im Schöpfungsbericht, und siehe, es war sehr gut. Ohne jeden Mangel. Aber das Gute hat längst Risse bekommen. Wir leben in einer gefallenen, in einer gebrochenen Welt, in der der Tod mit eiserner Hand regiert. Covid-19 ist nur eine weitere Variante dieses sinnlosen Sterbens. Trotzdem werden manche Menschen alt und sterben lebenssatt, ohne jemals ernsthaft krank gewesen zu sein, so wie meine Oma. Die starb mit 95 und war bis zum Schluss fit. Manche sterben einfach friedlich ein, in hohem Alter, im Kreis ihrer Familie, versöhnt mit ihrer Vergangenheit. Ein langes Leben ist vollendet, das ist tröstlich. Und dennoch schmerzt der Verlust. Andere leiden jahrelang an ihrer Krankheit. Kräftige, resolute, lebensfrohe Menschen werden krank, schwach, bettlägerig. Sie verlieren ihre Vitalität, ihre Hoffnung, ihren Lebensmut. Das Dasein wird zur Qual und die Frage, warum, bleibt unbeantwortet. Wieder andere sterben zu früh oder unter tragischen Umständen. Ganz am Anfang meiner Dienstzeit musste ich Noah beerdigen. Er war 5 Monate alt, als er morgens tot in seinem Bettchen lag. Ich hatte keine Ahnung, wie ich die jungen Eltern irgendwie trösten sollte. Oder Uli. Er war 34, als er von seiner Freundin im Suff erstochen wurde. Bei seiner Beerdigung goss es in Strömen. Der Himmel heulte sich die Augen aus bei diesem unsinnigen Tod. Heinz Lippert war 70, als er starb. Der stand noch mitten im Leben. Am offenen Grab wird uns unsere Zerbrechlichkeit bewusst und wir werden an unsere eigene Sterblichkeit erinnert. Wir spüren die Bruchstellen, die das Leben in unserer Seele hinterlassen hat. Auch die Trauer um einen geliebten Menschen kann eine solche Bruchstelle im Leben sein. Schafft der Tod also nur Scherben auf allen Seiten? Tragen die Hinterbliebenen und die Verstorbenen irreparable Schäden davon? Paulus kannte die Macht des Todes und die tiefen Spuren, die er hinterlässt. Er wusste aber auch, dass die Macht des Todes gebrochen ist. Ich lese einige Verse aus 1. Korinther 15. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jedem Samen seinen eigenen Leib. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird aufstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Die Toten werden auferstehen zu neuem Leben. mit neuem Leib. Und damit scheinen diese Verse unsere Sehnsucht nach Neuem und Vollkommenen zu entsprechen. Sie haben zumindest der Sehnsucht vieler Generationen vor uns entsprochen. Ihnen war die Differenz zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte, durchaus bewusst. Darum wurden die Menschen auf alten Auferstehungsbildern immer jugendlich, frisch und kerngesund dargestellt. Ganz anders, als es der Lebenswirklichkeit dieser Menschen entsprochen hatte. Es ist unsere Sehnsucht nach dem Vollkommenen, die uns sagt, dass jeder irdische Makel in dieser Welt, in Gottes neuer Welt, ausgemerzt sein wird. Eine durchaus tröstliche Vorstellung. Aber stimmt sie auch? Werden in Gottes neuer Welt wirklich alle Brüche unseres irdischen Lebens verschwinden, so als hätte es sie nie gegeben? Dann würde sich zwangsläufig die Frage nach unserer Identität stellen. Wer bin ich hier und wer werde ich dort sein? Bin ich noch derselbe, der ich in diesem Leben war, oder bin ich ein ganz anderer, ein neuer Mensch? Es sind doch gerade meine Brüche, die mich zu dem machen, der ich bin. Meine Schwächen, meine Verletzungen, mein Versagen, meine Schmerzen, mein Leiden, mein Körper, ob er stark ist oder schwach, schön oder weniger schön, gesund oder krank, so oder so, das bin ich. Ein gebrochener Mensch, von Gott unendlich geliebt. Meine Bruchstellen machen mich einzigartig und unverwechselbar. Sie sind kostbar, weil ich sie schmerzvoll durchlitten habe. Wenn man sie mir nimmt, wenn ich ein ganz Neuer werden soll, wer bin ich dann? Was wird aus meiner Individualität und meiner Identität? Nein, ich glaube nicht, dass Offenbarung oder Paulus so verstanden werden sollten, dass einfach ein Reset-Knopf gedrückt wird, wie bei einem fehlerhaften Gerät, und dann beginnt alles noch einmal völlig von Neuem. Es kann doch nicht sein, dass der Mensch, der ich in diesem Leben war, aufhört zu existieren und ein ganz Neuer werden soll. Jesus kam doch auch nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken und die Kaputten, weil er sie liebt, wie sie sind und nicht, wie sie sein könnten oder sollten. Darum verwendet Paulus ein Bild, in dem er versucht, beides auszusagen, das Neue und das Bleibende. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt, stirbt es. Es zerbricht. Und dann erwächst daraus etwas Neues, ein fruchtbarer Halm, der vorher nicht war, in dem aber die Identität des Weizenkorns erhalten bleibt. Und das ist bei uns Menschen genauso. Wenn wir sterben, zerbricht unser irdisches Leben. Und dabei entsteht neues, ewiges Leben, aber unsere Identität bleibt erhalten. Es gibt eine Kontinuität zwischen altem Leben und neuem Leben, zwischen Himmel und Erde, zwischen Schöpfung und Neuschöpfung. Diesen Zusammenhang möchte ich anhand eines anderen Bildes verdeutlichen. Die Gottesdienstteilnehmer hier im Raum haben es als Faltkarte in der Hand. Ich hoffe, jeder hat eins bekommen. Wer den Gottesdienst über YouTube sieht, sollte es jetzt eingeblendet sehen. Das Bild zeigt eine zerbrochene Schale. Man hat die Scherben nicht entsorgt, sondern bewahrt und mittels einer besonderen Methode wieder zusammengefügt. Diese Methode stammt aus Japan und heißt Kintsugi. Kintsugi ist eine sehr alte Methode, um zerbrochene Keramik zu reparieren. Das Besondere daran ist, dass man gar nicht erst versucht, die Reparatur zu verbergen und einen neuwertigen, fehlerfreien Zustand wiederherzustellen. Ich versuche das immer. Wenn mir was runterfällt, dann klebe ich das zusammen, dann suche ich alle kleine Fitzelchen und am Ende hoffe ich, dass das Ganze dann wieder so aussieht, dass man nicht bemerkt, dass das kaputt ist. Kintsugi funktioniert ganz anders. Dem Klebstoff werden Goldpigmente beigemischt. Und dadurch werden die Bruchstellen nicht nur hervorgehoben, sondern sogar noch veredelt. Kintsugi lässt aus der alten zerbrochenen Schale etwas Neues entstehen, mit neuer Schönheit und mit einem neuen Wert, ohne dass das Alte verloren geht. Die alte Schale erstrahlt in neuem Glanz. Und in diesem Bild kann ich mir vorstellen, wie das sein kann zwischen dem, der ich jetzt bin und dem, der ich einmal sein werde. Die Bruchstellen meines Lebens werden nicht ausgelöscht. Sie werden nicht einfach bedeutungslos. Sie werden vielmehr von Gott behutsam zusammengefügt und dauerhaft zusammengeklebt. Sie bleiben sichtbar und sie werden kostbar, weil Gott sie veredelt. Nicht mit Goldpigmenten, sondern mit seiner Liebe, mit seiner Treue, mit seiner Gnade und mit seiner Barmherzigkeit. Die Bibel nennt diese Methode nicht Kintsugi, sondern Versöhnung. Wir werden versöhnt mit unseren Brüchen, mit unserer Vergangenheit, mit unserem Leben. Gott befreit uns zu jenem tiefen Frieden, der jedes Verstehen übersteigt und den wir in dieser Welt nicht finden. In der Versöhnung mit Gott werden Wunden geheilt. Es kommt zusammen, was zusammengehört. Schmerzen werden gestillt, Trauer wird getröstet, Fehler werden korrigiert und der Tod wird vom Leben besiegt. Wir bleiben, wer wir sind, und werden doch verändert, weil wir mit uns selbst ins Reine kommen. Und mit Gott. Und so wird in der Versöhnung alles neu. Und es erfüllt sich, was Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 10 geschrieben hat: Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Dieses neue ewige Leben beginnt nicht erst, wenn wir gestorben sind oder wenn Jesus Christus wiederkommt. Es beginnt in dem Moment, in dem wir Gott vertrauen und ihm unsere Brüche hinlegen, alles, was in unserem Leben zerbrochen ist. Dann werden Wunden geheilt Tränen werden getrocknet und Zerbrochenes wird wieder zusammengesetzt. Heute, hier und jetzt, mitten im Leben. Gottes Liebe macht alles neu. Vertrauen wir uns dieser Liebe an. Gott segne uns dabei. Amen.